Mein Name ist Florian. Ich mache den Echte Papas Podcast, weil ich immer noch sehr überzeugt bin, dass ich ein Papa bin.
Alles andere wäre auch schlimm.
Und an der anderen Leitung
sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die Echten Papas.
Papas, 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 Papas. Schön, dich zu sehen.
Ich
schiere schon mal, wir haben bald 200 Folgen. Ich glaube, die erreichen wir dieses Jahr noch, wenn ich mich recht entsinne.
Das wird gefeiert.
Dass ich mich nicht verzählt habe. Aber ich habe dafür auch wieder eine Frage mitgebracht.
Dann schieß mal los. Nein.
Ich musste mir die aufschreiben. Was ist der Satz, den du als Kind am häufigsten von deinen Eltern gehört hast?
Oh, wahrscheinlich sowas wie, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst. Das ist ja ein Klassiker, ne? Habe ich aber tatsächlich nicht so oft gehört. Oder sowas wie einfach darum. Ich frage warum und dann bekomme ich die Antwort darum. Also es gibt tatsächlich viele Sätze, die mir jetzt einfallen würden.
Ah ja, da waren schon ein paar Klassiker dabei. Ich glaube, die kennt oder hat jede mal von uns ein Stück weit gehört. Wobei das mit den Füßen unterm Tisch, das ist ja wirklich, ist das nicht Loriot-Zeit?
Ja, war auch nicht ganz ernst gemeint.
Ja, aber du siehst, und da sind wir ja schon mittendrin, weil, ne, Hand aufs Herz, wir alle haben solche Sätze im Kopf und das sind vor allen Dingen Sätze, die unsere Eltern ja oft gesagt haben und die wir uns dann in bestimmten Situationen als Orientierung, also als unbewusste Orientierung ja auch immer wieder rausholen und die uns dann teilweise auch rausplatzen, ohne dass wir es wirklich wollen, weil wir uns irgendwann mal geschworen haben, ich mache alles anders.
Ja, ja, das stimmt. Und dann steht man abends da und denkt, was habe ich eigentlich gerade gesagt? Ne? Also das kommt, man plappert nach.
Genau. Und dafür gibt es jetzt eine Hilfe. Kann man so sagen. Und dafür haben wir unsere Gesprächspartnerin einfach mal reingeholt heute, oder? Die du kennst.
Die du. Genau. Das ist nämlich die Birgit Gattringer. Und die hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt 50 Sätze, die es Eltern leichter machen. Und das sind halt nicht solche Sätze, wie wir gerade zitiert haben, sondern das sind wirklich positive Sätze, die uns und unsere Kinder nach vorne bringen. Die Birgit ist ja Elterncoach, Familylab-Trainerin nach Jesper Juhl, Mentaltrainerin und auch Mama von zwei Jungs. Und die muss das eigentlich wissen aus der Theorie und aus der Praxis.
Du kannst sagen, die hat Erfahrung. Und wichtig ist, das hast du gerade gesagt, es sind positive Sätze. Ne? Manchmal fängt Kommunikation ja auch mit dem Mindset an. Und wenn wir das verändern, positiv verändern, dann passiert was mit der Kommunikation.
Genau, ich habe übrigens auch noch einen positiven Satz. Soll ich dir mal sagen? Hallo Birgit, schön, dass du da bist bei den echten Papas. Herzlich willkommen.
Hallo Birgit, spannender Satz.
Ja, danke schön für die Einladung. Hallihallo.
Ja, gerne. Es gibt ja auch einen guten Grund, dass du heute da bist. Du hast nämlich ein Buch geschrieben und dieses Buch trägt den schönen Titel 50 Sätze, die es Eltern leichter machen. So, im Umkehrschluss stellt sich dann natürlich die Frage, ist denn Elternsein wirklich so schwer, dass man so ein Buch braucht? Und was soll durch dein Buch leichter werden? Magst du uns das mal erklären, vor allem unseren Hörern und Hörerinnen?
Ja, natürlich, sehr gerne. Also ich bin ja seit vielen Jahren Elterncoach und begleite Eltern auf ihrer Familienreise. Und mir ist halt sehr häufig aufgefallen, dass Eltern so oft in einen Spagat sind. Ja, sie haben selbst sehr hohe Ansprüche, haben ihre Messlatte ganz hoch oben hingelegt, wie sie eigentlich sein möchten zu ihren Kindern, oft liebevoll, zugewandt, super geduldig. Aber dann im Alltag läuft es halt oft anders. Und in diesem Spagat bewegen sich halt viele Eltern. Und im Alltag übernehmen dann schnell so alte Muster, die wir einfach selber erfahren haben. Ja, und vor allem auch Sätze, die uns in unserer Kindheit geprägt hat. Und das ist halt so, wo wir halt dann dazwischen stehen. Ne? Wir wollen liebevoll, wir wollen nett, wohlwollend, verbindend zu unseren Kindern sein. Aber im Alltag bekommen es wir dann oft nicht hin, weil wir eben dann so automatische Sätze von uns losgeben. Die sprudeln dann aus uns heraus, die aber häufig nicht so wohlwollend oder nicht so liebevoll sind, wie wir es gerne hätten. Und genau diesen Spagat oder diese Lücke versuche ich dann mit diesem Buch zu schließen, eben den Eltern Worte an die Hand zu geben, die Verbindung schaffen, die ein Miteinander schaffen, die Konflikte lösen können, die Geschwisterstreitereien entschärfen und sich selbst auch stärken, das möchte ich, das war meine Intention dieses Buches.
Und du bist ja selbst zweifache Mutter, das heißt, das ist wahrscheinlich ein Buch, was du selbst vor ein paar Jahren gerne gelesen hättest, oder?
Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, es ist ja wirklich so, durch dieses auch jahrelange Coaching habe ich halt immer wieder, bin ich draufgekommen, ich gebe eigentlich immer wieder so gewisse Sätze oder Handwerkszeug den Eltern mit und das hat sie halt dann einfach zusammengesammelt und zusammengetragen und ich habe es halt verdichtet in dieses Buch reingebracht. Und ich kann mir eben selber noch so gut erinnern an eine Situation, wo meine Eltern waren zu Hause, wir waren am Abendessenstisch, meine Mama ist auf der rechten Seite von mir gesessen und das ist schon wirklich sehr lange her und mein Sohn hat irgendeinen Blödsinn gemacht und wir haben wirklich beide wie aus der Pistole denselben Satz gesagt und das war für mich dann irgendwie so erschreckend, so oh, okay, eigentlich wollte ja eigentlich anders sein und eigentlich wollte ja viel liebevoller und zugewandter und verbindender sein zu meinem Kind und dann passiert mir das sogar selbst, dass ich solche dann doch vielleicht einen beschämenden Satz oder so, ne, so einen typischen, na jetzt hör auf oder lass das, ne, solche Sätze dann rausgesprudelt sind und ja, das zeigt halt einfach, dass wir halt natürlich Menschen sind, dass uns halt auch viel geprägt hat in unserer eigenen Kindheit. Und das, wenn wir halt in Not sind, wenn wir halt in Stress sind, kann das Gehirn und das Nervensystem nicht mehr auf das zurückgreifen, was wir im Verstand begreifen oder im Wissen da haben. Und oft sind es eben dann diese Sätze, die dann automatisch so raussprudeln, was wir eben selbst aus unserer Kindheit kennen, was wir selbst eben erfahren und gehört haben.
Jetzt hast du schon erwähnt, Prägung und das, was sozusagen uns ja mal irgendwann als Sätze mitgegeben wurde. Wie, wenn man jetzt mal das größere Bild Kommunikation aufmacht, sind jetzt nicht bestimmte Sätze, Glaubenssätze oder sowas, sondern generell, wie wichtig ist denn Kommunikation für die Kindererziehung? Also ja, wir wissen, es prägt. Und ich glaube aber, dass da hinterher ja doch noch mal ein bisschen mehr steckt als nur, okay, mit jedem Satz denken wir über die Prägung unserer Kinder nach.
Ja, also Kommunikation ist ja weit mehr als jetzt Worte. Ja, es fängt ja schon mit der inneren Haltung an, es fängt mit der Gestik an, es fängt mit der Mimik an, es fängt mit der Präsenz an. Also das gehört ja für mich, ja, gehört das alles zur Kommunikation dazu. Und es gibt ja diesen schönen Satz, Worte sind Fenster oder Mauern. Ja, sie können öffnen, sie können verbinden, sie können Gehör schaffen oder sie können eben zumauern. Sie können verursachen, dass das Kind dicht macht. Und es ist gerade so wichtig, auch wenn wir wissen, dass wir das Bindung das Wichtigste ist für unsere Kinder, weil das einfach das wichtigste emotionale Grundbedürfnis ist, dann brauchen wir ja auch Worte, dass das Kind diese Bindung auch spürt. Ja, weil wir lieben natürlich unser Kind. Das ist ja das steht ja aus der Frage. Das machen wir. Aber im Alltag ist es ja häufig so, dass diese Liebe nicht wirklich ankommt, sondern es wird alles schnell, schnell. Wir müssen da los, wir müssen da los. Und wir rufen durch den ganzen Raum quer, hey, jetzt ist Zähneputzenzeit und komm jetzt da, wir müssen das machen. Also im Alltag ist es oft so hektisch, dass eben die Liebe nicht wirklich ankommt und eben auch die Bindung nicht ankommt. Und die Bindung brauchen wir aber, damit das Kind unsere Werte, unsere Haltungen auch annehmen kann, dass wir eben auch so diese Vorbildwirkung haben können und ja, dieses Innere, also die Werte, das Miteinander, was wir vorleben, was wir mitgeben möchten unseren Kindern, kann es nur annehmen, wenn die Beziehung stimmt zwischen einem. Ja, wenn wir in der Beziehung immer wieder Verletzungen erfahren, also wenn man eben zum Beispiel irgendwie einen gemeinen Chef hat, der eigentlich ständig immer nur herumnörgelt an einem, dann nimmt man von dem nichts Positives auch an. Ja, und so ist es ähnlich auch wie mit unseren Kindern, dass sie weniger von uns annehmen können, wenn wir immer in diesen Nörgeln, im Kritisieren und eben halt diese Wörter dann auch so aussprechen und nicht diese verbindenden, wohlwollenden Worte an den Tag legen.
Das heißt, Kommunikation beginnt ja eigentlich dann in dem Fall im Kopf.
Es beginnt im Kopf,
die
es
richtige.
Beginnt in der inneren Haltung, ja, genau. In deinem, wie du auch dich annäherst an dem Thema der Elternschaft, wie du eben auch so diese innere Haltung hast, auch dieses innere Bild von deinem Kind. Und diese Worte sind ja sehr prägsam, weil das Selbstbild von den Kindern wird ja unter anderem ja geprägt von dem Außen. Und wenn wir ständig dem Kind sagen, du bist faul, du bist zu viel, du bist zu laut, dann verinnerlicht ja das Kind das irgendwann einmal. Ja? Und dann hat es im Prinzip eine eigene Prägung, dann hat es für sich ein Selbstbild geschaffen, das eben so ist. Ja? Und das wollen wir ja alle nicht. Wir wollen ja eigentlich, dass unseren Kindern gut geht, dass sie einen hohen Selbstwert haben, dass sie ein gutes Selbstbild von sich selbst bekommen, dass sie ihren eigenen Wert erkennen. Das alles sind ja Wünsche, was wir als Eltern für unsere Kinder ja haben. Aber das schaffen wir eben halt nicht, wenn wir Worte an den Tag legen, die zumachen, die mauern und nicht das Kind öffnen.
Ja, und wenn ich das jetzt richtig zwischen deinen Zeilen rausgehört habe, ist es ja nicht nur die Kommunikation und die Worte an sich, also wir kommen ja jetzt gleich nochmal auf ein paar Beispielsätze, die auch in deinem Buch stehen, sondern es fängt ja schon bei der nonverbalen Kommunikation an, richtig? Also letztendlich kann es ein Satz sein, der de facto durchaus Sinn macht und auch gut gemeint ist, aber wenn ich den nicht richtig vortrage, sage ich mal so, gegenüber meinem Kind, kann das wahrscheinlich auch nach hinten losgehen.
Ja, man kann die schönsten, liebevollsten Sätze verbittert und mit zusammengekniffenen Zähnen sagen, wird das nicht zum
Kind
bringt
ankommen.
Bringt
es nichts. Ganz kurz, bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen sozusagen und zu den einzelnen Sätzen kommen, wie kamst du eigentlich auf die Idee zu diesem Buch? Gibt es eine Vorgeschichte?
Ja, da gibt es eine Vorgeschichte. Es war im Urlaub und ich habe normalerweise im Urlaub nehme ich mir immer 5 Bücher mit, so von anderen Coaches, von Erziehungsberatungen.
Fachliteratur.
Und Fachliteratur, genau. Und diesen Urlaub habe ich mir fest vorgenommen, nein, diesmal keine Fachliteratur, sondern ich nehme etwas nur für mich mit. Und das war das Buch von Karin Kuschig, das 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Und also ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen, habe es natürlich in 2 Tagen verschlungen gehabt. Und bei jedem Satz haben wir gedacht, ach, eigentlich gebe ich das so ähnlich auch meinen Familien mit. Und das muss man eigentlich umlegen auf Familien. Und die Eltern bräuchten eigentlich auch. Und das war für mich dann so, hey, warum gibt's eigentlich so Lebensleitsätze, aber warum das nicht für Familien? Und es sind jetzt nicht nur Sätze da drinnen, die ich ja ausspreche, sondern es sind ja wirklich so Leitgedanken, so Leithaltungen, die wir als Familie einnehmen können. Und da ist einfach so dieses Buch, diese Idee entstanden. Und ich habe dann die ganzen Hotelzimmer abgegrast und habe halt die ganzen Blöcke genommen und habe zum Schreiben angefangen. Und da ist halt einfach schon rausgesprudelt und habe halt einfach dann auch so reflektiert, was gebe ich denn meinen Eltern immer mit? An Worte, an Haltungen, an Überlegungen, an Sätze, die sie sich selber sagen können, so zur Beruhigung, an Sätze, wie sie Geschwisterstreits sortieren können, ja. Also was gebe ich denn da immer mit? Und das habe ich eben dann angefangen zum Losschreiben und so ist dann dieses Buch oder diese Idee entstanden.
Schön. Jetzt schreibst du in deinem Buch, im Familienleben entscheiden oft Sekunden und ein einziger Satz kann den Unterschied machen zwischen Streit und Verbindung. Wie vergegenwärtigt man sich denn, dass das jetzt gerade in diesen Sekunden die entscheidenden Sekunden sind, die über, weiß ich nicht, Wohl und Wehe der nächsten Minuten entscheiden, ohne dass es ein blöder Spruch wird oder dass es dann trotzdem genauso ankommt von der Botschaft, wie es passieren soll.
Ich stelle mir total schwierig vor, oder? Gerade du sprachst ja auch vom stressigen Familienalltag, von der Prägung. Da ist irgendwie die Zunge manchmal schneller als das Hören wahrscheinlich.
Genau. Ja, weil der erste Schritt ist eh das wahrzunehmen, ja, mal sich bewusst zu werden. Ah, Moment, das war jetzt vielleicht nicht so optimal, ja. Und es gibt ja dieses Ertappen und Korrigieren, ja. Man kann ja sich ertappen dabei und dann wieder in die Korrektur gehen und dann sagen, hey, okay, stopp mal, das war jetzt eigentlich gar nicht so gemeint. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so rüberbringen. Probieren wir es nochmal neu. Und es gibt ja, das kennt man ja, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Also wenn es quasi irgendwas von außen auf uns einwirkt, dann macht es was in uns und wir reagieren dann. Ja. Und dieser Raum, der gilt es halt immer wieder so ein bisschen bewusster wahrzunehmen und den auszudehnen. Je mehr ich den ausdehnen kann, desto bewusster kann ich in meinem Handeln werden. Weil häufig ist es ja so, dass wir, wenn wir in Stress sind, dann reagieren wir aus dem Stammhirn heraus. Ja, und beim Stammhirn können wir nur kämpfen, flüchten oder starren. Und ich erkläre das immer oft dann so, dass wenn wir halt in diesem Stress sind, wenn wir sozusagen stark vielleicht dann auch in die Wut reinkommen, dann haben wir keinen Zugang mehr zum Großgehirn. Das ist so, als würde die Klappe zwischen Großgehirn und Stammgehirn zufallen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht neurologisch jetzt nicht korrekt, aber einfach vom Sinnbild her, dass man sich vorstellt, das fällt einfach zu und du hast keinen Zugang mehr zu dem Wissen oder zu den Kognitionen, zu dem weisen Anteil in unserem Gehirn. Und wenn wir aber uns immer mehr bewusst werden, was überhaupt verletzend sein kann oder was dahinter stecken könnte, wo vielleicht Schwierigkeiten sind, wo vielleicht eigene Verletzungen sind, vielleicht eigene Glaubenssätze, eigene Muster, die immer wieder zurückkommen, dann erweitere ich diesen Raum. Dann fällt die Tür nicht mehr so klappartig schnell zu, sondern vielleicht eine Spur langsamer, vielleicht eine Spur später und ich komme da mehr in die Handlung. Ja, ich kann wieder mehr dann wirklich bewusst entscheiden, wie möchte ich denn jetzt drauf reagieren und wie möchte ich denn jetzt als Elternteil sein. Und ja, das ist, glaube ich, der erste Schritt, dieses Wahrnehmen, was ist denn überhaupt verletzend, weil viele sagen halt einfach Sätze, die einfach so normal sind, ja, oft so redet man dann von der Mannsprache, Mann darf das nicht oder also das ist ja auch sehr unspezifisch und die Kinder können nicht wirklich was damit anfangen. Und wichtig ist, dass wir uns immer wieder bewusst werden, wie wichtig die Bindung ist und ich erkläre die Bindung immer, als wäre das eine Brücke zwischen dir und deinem Kind, ja, und wenn man sich vorstellt, eine Brücke, eine Steinbrücke und wir mit jedem Wohlwollen, mit jedem wertschätzenden Satz, mit jedem Satz, der das, ja, Freude vermittelt, Lösungen aufmacht, lege ich einen Stein auf diese Brücke. Und mit jedem scharfen Satz, mit jedem lass das oder mit jedem nörgelnden, herumschreienden oder kritisierenden Satz, ziehe ich einen Stein aus dieser Brücke heraus. Und diese Brücke brauche ich aber, damit ich zu meinem Kind rüberkommen kann, damit ich mein Kind erreichen kann, damit wir unseren Alltag auch gut erledigen können. Weil wir brauchen ja diese Brücke zueinander, weil jeder lebt in seiner Welt und diese Brücke schafft eben diese Verbindung, schafft eben diese Nähe. Und diese Nähe lässt eben einfach das dann zu, dass dein Kind dann mit dir mitkommt, ja, mit dir den Alltag erledigt, mit dir Routinen schafft, ja.
Spannend, tolle Analogie. Wenn diese Brücke dann irgendwann kaum noch Steine hat, dann existiert sie ja nicht mehr. Kann man sie dann wieder aufbauen?
Ja, das ist das Schöne. Und das kriege ich ja sehr häufig, diese Frage. Gerade eben mit Jugendlichen ist ja das häufig so, dass nur mal Türe knallen oder nur mal einsilbig kommuniziert wird. Das ist das Schöne, Bindung, es ist nie zu spät, Bindung aufzubauen oder an der Bindung zu arbeiten. Natürlich ist es schwieriger und herausfordernder und vor allem, wenn schon so ein Gegeneinander da ist und dann ist es ja, dann fühlen wir uns ja sehr häufig sehr persönlich angegriffen und da eben auszusteigen oder nicht einzusteigen, ist natürlich herausfordernd, aber es ist möglich, ja, es ist definitiv möglich, das wieder aufzubauen.
Okay, das ist gut zu wissen. Die gute Nachricht des Tages, würde ich mal sagen.
Ich denke auch, ja.
Oder ich kann mir vorstellen, das auch so persönlich, ne? Weil also das ist schon sehr was Beruhigendes auch.
Naja, ich kann mir vorstellen, es gibt einige Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen, die vielleicht denken so, okay, gerade in den letzten Tagen habe ich extrem viel gemeckert. Habe ich dann jetzt zukünftig die Tür, oder wie du hattest vorhin gesagt, den Zugang zu ihr mauert? So, das wäre...
Genau, ja, und man muss sehr bewusst machen, es ist jetzt nicht das eine Mal auszucken, ja, es ist immer wieder dieses, wenn einfach, na, die Stimmung schon schlecht ist, na, also wirklich so immer wieder diese nörgelnden, kritisierenden Wortmeldungen, wenn man das immer wieder so unreflektiert, unbewusst rauslässt, dann macht das was mit dem Kind. Und es geht jetzt nicht darum, wenn man jetzt einmal in der Woche einen Ausraster bekommen hat, dass dann nie, also dass dann alles zerstört ist und man von vorne beginnen muss, das auf jeden Fall nicht, ja. Wichtig ist halt auch, wenn man Fehler macht, wenn man sich eben dann denkt, oh Scheiße, das ist jetzt nicht so gut gelaufen, dass man in eine echte Entschuldigung geht, ja, dass man sich ehrlich die Verantwortung wieder zurücknimmt von den eigenen Gefühlen und eine Entschuldigung geht halt nicht so, es tut mir leid, aber, das ist halt häufig so der Fall, ne? Es tut mir leid, aber hättest du nicht deinen Bruder gehaut, dann wäre ich nicht so ausgerastet. Das ist keine echte Entschuldigung, sondern Entschuldigung ist wirklich ehrlich zu sagen, hey, boah, das war jetzt gerade echt nicht okay von mir. Ich war innerlich so gestresst oder mir geht's nicht gut oder ich war da jetzt so genervt und ja, da ist die Wut jetzt gerade total durchgegangen mit mir und es tut mir leid.
Ja, kommen wir vielleicht später auch nochmal zu. Ich würde nämlich dann mal ganz konkret auf dein Buch zu sprechen kommen und auch auf die 50 Sätze. Jetzt können wir nicht alle 50 Sätze aufzählen. Erstens, weil die Zeit zu knapp ist. Zweitens, weil die Leute ja auch noch dein Buch kaufen sollen und lesen. Wir würden aber gerne exemplarisch ein paar Sätze mit dir durchsprechen. Und der erste Satz, den ich gerne mal von dir erklärt haben würde, ist der Satz, ich sehe dich. Ist einer deiner Sätze in deinem Buch. Und ich frage mich, ist das wirklich ein Satz, den man so ausspricht? Also ich kenne den, habe den schon öfter gehört und gelesen, nicht unbedingt im Zusammenhang mit Kindererziehung, aber auch mit anderen partnerschaftlichen Kommunikationen. Und ich persönlich habe den Satz, ich sehe dich, noch nie ausgesprochen. Ist das jetzt mein Problem? Oder ist das vielleicht eher ein Satz, der in diese Kategorie innere Haltung gehört, wie du das vorhin schon erwähnt hast. Oder also, sagt man das
so,
wirklich?
So spreche ich ja regelmäßig mit dir, Marco. Ich sehe dich.
Ja, vielleicht müssen wir auch unser Vokabular ändern. Vielleicht ist das auch das.
Ja, es ist. Mhm.
Also ich höre dich jetzt auf jeden Fall, Birgit.
Ja, genau.
Wie ist es mit dem Satz?
Wie ist es mit dem Satz? Also ich sehe dich ist schon so gemeint, dass ich das wirklich bei meinem Kind ausspreche, ja. Mhm. Und da geht's schon darum, dass wir wegkommen von diesen flachsigen, schnellen Loben. Ja, weil wir loben unser Kind so oberflächlich, so mit, wenn uns das Kind irgendwas zeigen will, sagen wir sofort immer, wow, toll, toll hast du es gemacht und sofort wieder weiter, ja. Und dieses toll gemacht, das ist nicht wirklich das, was jetzt das Kind eigentlich echt braucht. Weil das toll gemacht oder super ist ja eigentlich wieder eine gewisse Bewertung und ich stelle mich ja trotzdem wieder ein Stück höher dem Kind gegenüber, weil ich ja von oben herab beurteile ich, ah, das hast du jetzt gut gemacht oder das hast du jetzt nicht gut gemacht. Und von dem möchte ich einfach ein bisschen wegkommen, gerade bei so alltäglichen Sachen, was halt das Kind sowieso macht, ja. Es geht jetzt nicht darum, wann jetzt das Kind jetzt das erste Mal den Rückwärtssalto geschafft hat, dass man sich da jetzt nicht freut und nicht sagt, wow, super, und das darf man eh voll abfeiern. Aber wenn halt dieses manchmal im Alltag sehr häufig kommt, Mama, Mama, Papa, Papa, schaut her, ne? Dass ich nicht so kurz aufschaue und sage, ja, ja, super, ja, passt eh, sondern, ja, ich sehe dich. Ja, was ist los? Ich sehe dich. Ich schaue dir zu. Ne? Und das ist das, was die Kinder eigentlich in Wahrheit brauchen. Sie wollen einfach nur gesehen werden. Sie wollen für kurzen Moment deine hundertprozentige Präsenz. Und das ist natürlich ein bisschen befremdlich, ja, dieser Satz, oder vielleicht komisch, weil wir es selber halt auch nicht erfahren haben oder nicht gehört haben und wahrscheinlich auch nicht so im Alltag sprechen, aber es geht trotzdem darum, dass wir, wenn eben das Kind eben diesen Ruf hat, ja, wenn ständig dieses Papa, Papa, Mama, Mama, dann geht's ja da nicht um das, dass das Kind jetzt ein gut gemacht bekommen haben will von dir, so aller, meine Leistung ist schon okay oder das passt so, sondern es sucht ja gerade deine Verbindung, es sucht ja gerade deine Nähe. Und wenn ich sage, ach, ich sehe dich, ich schaue da eh zu, ich sehe dich, dann ist das ganz eine andere Energie, da bin ich wirklich präsent da und das Kind bekommt das, was es braucht, eben deine Verbindung, deine Nähe, deine Aufmerksamkeit.
Okay, das ist aber ein wichtiges Beispiel. Also das kann ich mir jetzt viel plastischer vorstellen. Ich hatte immer irgendwie so eine Schulnote vor Augen oder ein gemaltes Bild. Aber es ist, die Situation ist ein bisschen anders bei diesem Satz, verstehe ich.
Nächster Satz wäre, mein Kind handelt nicht gegen mich, sondern für sich. Klingt so ein bisschen mantraartig, könnte ich auch vor mir vor mich, wie sagt man, vor mich her flüstern, wenn ich kurz vorm Explodieren bin, beispielsweise. Ja. In der Pubertät, glaube ich, ist ein guter Zeitrahmen.
Ja, oder?
Kannst ja auch sagen, kann nichts dafür. Oder du sagst einfach, naja, handelt für sich, nicht gegen mich.
Genau. Also das ist wirklich so ein inneres Mantra, das wir halt einfach auch für uns sagen können, aber eben auch schon so diese Haltung einnehmen, immer wieder, dass wir da reingehen und sagen, hey, okay, mein Kind macht nichts mit Absicht, es provoziert mich nicht, es will mir nicht irgendwie mir schaden oder es will mich nicht da persönlich angreifen, sondern es handelt gerade aus seinen eigenen Bedürfnissen heraus und aus seiner, meistens aus seiner Bindungsnot heraus, ja. Weil Kinder machen ja oft so Fehlverhalten, nicht weil es jetzt irgendwie Grenzen testen oder dich provozieren wollen, sondern oft einfach, dass sie spüren wollen, wo stehst du, ja, wo bist du? Bist du überhaupt da und werde überhaupt wahrgenommen von dir? Und das ist so der Unterschied. Und wenn wir eben diese Haltung eingehen, okay, mein Kind handelt für sich und nicht gegen mich, dann werde ich gleich schon auch ein Stück weit weicher. Ich kann wieder mehr auch die Unreife meines Kindes sehen, weil das geht ja auch ganz viel mit einher, ja. Kinder sind nicht Mini-Erwachsene und das vergessen wir so häufig. Und gerade wenn sie unreifes Verhalten zeigen, dann glauben wir oder interpretieren wir da rein, dass das jetzt irgendwie mit bösem Willen passiert. Aber das Kind handelt nicht aus bösem Willen heraus. Und da dürfen wir auch wieder so ein Stück weit eben zurückfinden, dass das Kind gerade dabei ist, etwas zu lernen, dass es eben erst noch das und das schauen muss, wie das funktioniert oder dass es einfach erst 2, 3, 4, 5 Jahre alt ist. Und dass es dabei ist, ist gerade irgendwie sich anzueignen.
Ich finde, da kann man schon, das ist der erste Schritt zur Änderung des Mindsets, indem man einfach sich nicht immer vorstellt, dass Kinder Mini-Erwachsene sind. Also ich kann mit einem Kind nicht so reden wie mit einem Erwachsenen und ihm irgendwelche Sachen reininterpretieren in die Handlungen, die es vielleicht gar nicht so meint.
Ja, genau. Ich vergleiche das dann auch immer, das ist auch im Buch auch noch ein Satz, dass man oft unsere Kinder wie Schmetterlinge behandeln, aber sie eigentlich noch im Raupenzustand sind. Und wir können der Raupe nicht sagen, flieg endlich, ja, sondern das ist einfach ein Reifeprozess, das ist einfach ein Umwandlungsprozess, ja, und den können wir nicht beschleunigen, indem dass wir die Raupe aus dem Fenster raushalten und sagen, so, jetzt fliegst du jetzt eine Runde. Und ich finde, wir haben sehr häufig sehr hohe Erwartungen an unsere Kinder und wenn wir eben diesen Satz verinnerlichen, dann können wir auch nochmal so für uns so die Erwartungen runterschrauben und nochmal besinnen, okay, mein Kind ist am Lernen und es ist erst XY Jahre alt.
Ja, okay. Kommen wir zum dritten Satz. Und zwar lautet der, lass deine Tränen laufen. Wann ist dieser Satz angebracht und wann ist er vielleicht auch nicht angebracht, oder? Ich glaube, das ist ein schmaler Grat.
Ja, genau. Also ich beschreibe da auch so diesen Wutkreislauf und es geht ja darum, wenn das Kind so diese Trauer oder so einen inneren Schmerz verspürt und auch so in diese echte Vergeblichkeit kommt, ja. Also es funktioniert irgendetwas vergeblichst nicht für das Kind. Das Spielzeug lässt sich nicht mehr reparieren. Der Freund muss heute nach Hause gehen und darf nicht übernachten. Es ist irgendwie enttäuscht, weil es sich ausgeschlossen fühlt. Es erlebt irgendwie Frust, weil das Lieblings-T-Shirt kaputt gegangen ist. Also es gibt ja so viele alltägliche Frustrationssituationen für unsere Kinder. Und wenn wir es schaffen, da von sauer zur Trauer zu kommen, dann spüren sie diese Vergeblichkeit, ja, dass ich kann nur so viel dagegen ankämpfen, es geht nicht, es geht einfach nicht, ja, und das ist eben diese Mauer der Vergeblichkeit, wie ich es eben bezeichne, dass die Kinder da anstoßen und sie da, das tut natürlich weh, das ist schmerzhaft und wenn wir sie da zu Tränen führen, also wir leiten sie da an, eben in die Weichheit zu kommen, in die Traurigkeit zu kommen, diese Trauer auch zuzulassen und eben dann lass deine Tränen laufen, dann schaffe ich es, dass die Kinder diese Gefühle dann verarbeiten können. Weil häufig ist ja so, dass wir das sehr schnell wegschieben, ja, oder Tränen halt nicht zulassen können, weil wir einfach so schnell wie möglich sagen, na, ist doch nicht so schlimm und mach da nichts draus und da brauchst du wegen denen nicht weinen. Aber Tränen sind so was Kraftvolles für uns und für unseren Körper. Ja, man weiß ja auch, es gibt ja in der Tränenflüssigkeit gibt schon Forschungen, dass da Cortisol enthalten ist. Cortisol ist ja dieses Stresshormon. Also die Tränenflüssigkeit hilft unserem Körper, diesen Stress loszulassen und abzubauen. Also von dem her ist es eine super geniale Funktion von unserem Körper, wie wir mit Stress, mit Spannung, mit Frust, mit Schmerz umgehen, dass eben die Tränen rauskommen. Und wenn ich da in diese Weichheit komme und eben da dann das Kind dazu bestärke oder halt einfach auch dabei bleibe, da zu sein, lass deine Tränen laufen, ich bin da, ich halte es aus, zu sagen, dann gebe ich da so einen schönen Raum für das Kind, dass es eben ja wirklich seine Gefühle gut verarbeiten kann.
Das ist total interessant. Ich glaube, viele machen das nicht, weil sie Angst haben, dass damit irgendwie die Situation ausufert, oder? Weil eigentlich bin ich ja froh, wenn das Kind nicht anfängt zu weinen, weil dann ist es sehr erregt, dann dauert es ja noch länger, bis es sich beruhigt. Und vielleicht vermeiden viele deshalb diesen reinigen Prozess.
Genau, viele haben so diese Angst vor Tränen oder Angst vor Wut oder Angst vor der Frustration. Aber das ist ja, genau da entsteht ja die Widerstandsfähigkeit von uns Menschen. Mhm. Ja, da entsteht die Resilienz, weil wenn wir schaffen, durch eine frustrierende Situation durchzugehen und zu wissen, hey, meine Mama, mein Papa, die sind an meiner Seite, die stehen mir dabei, die helfen mir, da durchzukommen, dann ist es ein total schöner Prozess, weil sie dann wissen, okay, jetzt ist gerade die Welt untergegangen, aber sie geht weiter. Ja, auch wenn der Lieblingsbecher kaputt gegangen ist und total Tränen und Chaos und Weltuntergangsstimmung ist, und wir das eben dann zulassen, den Raum zu halten, ja, das Kind in diese Traurigkeit, in diese Vergeblichkeit reinführen, dann erfährt es, okay, gut, das war jetzt schwierig und das war jetzt total schlimm für mich, aber es geht wieder weiter. Und das ist ja das, was wir ja auch unseren Kindern mitgeben wollen. Ja, das ist ja das, was ihre Widerstandsfähigkeit, ihre Resilienz stärkt, dass man immer weiß, hey, egal, welche Herausforderungen das Leben für uns bereithält, ich krieg das hin, ich schaffe das. Ich gehe da ganz bestimmt, finde ich da eine Lösung oder es geht irgendwie weiter. Und das ist ja das Schöne, was man da den Kindern dann mitgeben können. Und deshalb dürfen wir eher feiern, wenn Wut oder wenn Trauerkeit da ist oder Tränen da sind, anstatt sie weghaben zu wollen. Ja, sondern einfach das wirklich so als perfekte Gelegenheit zu nutzen. Hey, mein Kind kann da jetzt Resilienz trainieren. Ja, jetzt wird's widerstandsfähiger, weil einfach da Frust da ist, die nicht wegzumachen ist, die nicht änderbar ist. Und wenn da mein Kind diese Frust durchleben darf, ohne dass ich es beschäme, ohne dass ich es abkürzen will, ohne dass ich weglaufe oder selber hysterisch werde und wütend werde, sondern da bleib, bei mir bleib, das zulasse, weniger Worte sage, nichts ablenke, sondern da bleib und ja, auch die Sicherheit zu haben, hey, das wird vorbeigehen und die Tränen dürfen laufen.
Spannend. Der nächste Satz, weil es muss ja auch also weitergehen, apropos, ist ein Satz, den sage ich auch Marco immer wieder. Nein, da mache ich nicht mit, lautet der Satz. Scherz. Aber er ist in deinem Kapitel Grenzen, die verbinden, statt zu verletzen. Wie gelingt das, wie kann sowas gelingen? Das ist ja seine eigene Grenze aufzumachen. Und ich glaube, wir formulieren manchmal unsere Grenzen so subtil, dass Kinder sie nicht verstehen können.
Genau. Ja, wir sagen oft zu Grenzen somit hör auf. Aber das ist eigentlich keine Grenze, sondern das ist eigentlich eine Aufforderung. Und bei sich zu bleiben, Nein zu sagen, da mache ich nicht mit, ist ein Statement, ja, das, da ist meine Grenze, da ist jetzt mein Ende, ja, da ist jetzt Ende Gelände, da geht's jetzt nicht weiter. Und sehr häufig ist dann so, dass eben natürlich Frust erzeugt wird beim Gegenüber, ja. Die Kinder wollen natürlich dagegen ankämpfen und die sind dann furchtbar traurig oder werden dann wütend. Und was dann halt häufig passiert ist, dass dann die Eltern sagen, na ja, jetzt habe ich ja meine Grenze gesetzt, aber das Kind macht trotzdem nicht. Da ist halt der große Irrtum, dass wir da nicht die Erwartung haben dürfen, dass das Kind dann automatisch diese Grenze wahrt. Ja, die Grenze, die ich für mich wahrnehme, meine persönliche Grenze, die ist auch mein Job, die zu wahren und dem Kind auch zu helfen, das umzusetzen. Und nein, da mache ich nicht mit, ist wirklich so ganz klar, ich bin bei mir, ich bleib dabei, da geht's jetzt nicht mehr weiter. Da ist jetzt kein Verhandlungsspielraum
mehr. Das Zauberwort ist wahrscheinlich auch ich, oder? Dass man eine Ich-Botschaft sendet und nicht irgendwie gleich wieder ans Kind irgendwas fordert.
Genau, ja, weil du setzt für dich, also na, für jeden ist ja Grenze unterschiedlich, ja. Und auch an unterschiedlichen Tagen gibt's vielleicht, an Tag gibt's vielleicht zwei Kugel Eis und an einem Tag, wo das Kind schon fünf andere Nascher reingehabt hat, gibt's nur eine Kugel Eis. Also es ist ja auch immer wirklich sehr spezifisch und sehr individuell. Und das für sich wahrzunehmen, zu spüren, na, das taugt man jetzt nicht mehr, das ist einfach sehr entscheidend, ja. Und dann eben zu sagen, also zuerst immer bei sich selbst einzuchecken und reinzuspüren, wie weit kann ich jetzt noch mitgehen oder was ist noch für mich okay, und dann auszusprechen, okay, so, na, da mache ich jetzt nicht mehr mit, ja.
Okay. Birgit, ich würde ganz gern zu meinem Lieblingssatz kommen in deinem Buch. Und zwar ist es der kürzeste von dir empfohlene Satz. Es ist nämlich nur ein Wort, also nur zwei Buchstaben. Ja, J-A. Das musst du ein bisschen ausführen, so kurz wie es ist. Warum ist Ja einer der wichtigsten Sätze, die es Eltern leichter machen?
Ja. Ja, es geht darum, dass wir, dass wir versuchen, den Alltag so wenig wie möglich immer gegen dem Kind zu arbeiten. Ja, häufig ist es ja so, dass die Kinderumgebung nicht wirklich kindergerecht ist. Und das fängt heute schon im Krabbelalter an, dass ich versuche, eine Ja-Umgebung zu gestalten, dass ich versuche, Sachen, die mir wichtig sind, dass ich wegräume, dass ich die Rahmenbedingungen schaffe, dass ich nicht ständig meinem Kind Nein sagen muss. Ja, weil bei jedem Nein erzeuge ich ja Frust und dann entsteht irgendwie ein Kampf. Und wenn ich versuche, schon das wegzuräumen oder diese Rahmenbedingungen so zu gestalten, wo ich gut mitgehen kann, ja, wo es für mich fein ist, dann macht es natürlich das Leben für mich leichter. Weil ich muss nicht wegen jedem Blumenstock, wo das Kind hingreift, Nein sagen und die Hand weggeben, und ich muss nicht ständig dahinter sein, sondern ich kann da auch natürlich entspannter sein.
Ja, das habe ich verstanden. Du auch, Flo? Eine Ja-Umgebung schaffen, ist ja total logisch.
Vorletzter Satz aus dem Kapitel Geschwister Zoff. Zoff, glaube ich, ist auch immer sehr relativ hilfreich. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Finde ich ganz spannend, weil das ist so ein Konstruktivismus. Also ich als systemisch-konstruktivistischer Coach, mal irgendwann ausgebildet, verstehe da drin immer, die Wahrheit entsteht im Auge des Betrachters und jeder hat seine eigene Landkarte, und da gibt es ganz viele andere Analogien. Also insofern finde ich das einen sehr, sehr wichtigen Satz, weil ich glaube, er schafft Verständnis für das Gegenüber. Aber ich glaube, das kannst du wahrscheinlich besser ausführen.
Ja, genau. Also es ist gerade im Geschwisterstreit, jeder hat seine eigene Wahrheit und jeder Streit fängt ja woanders an. Ja, der eine fühlt sich irgendwie überfordert, weil der andere irgendwas macht und der andere hat das überhaupt nicht so wahrgenommen. Ja, also es geht wirklich so, jeder ist ja so auf seiner Insel, jeder nimmt so seine Umwelt, seine Welt anders wahr. Und man kann ja gemeinsam auf einem Gipfel vom Berg stehen und jeder sieht was anderes, ja. Und genau das müssen wir in unserem Alltag auch mit einbauen, mit unseren Kindern. Weil wir gerade bei Geschwisterstreitereien sehr häufig dann in diese Schiedsrichterrolle reinkippen, ja, und dann ist das Kind, was irgendwie halt am gemeinsten war, der böse Täter, und das andere, was jetzt gerade weint, ist das arme Opfer. Und diese Schiedsrichterrolle, die sollten wir wirklich möglichst nicht einnehmen, weil es eben dann diese du bist der Böse, du bist der Gute einnimmt. Und wenn wir schaffen, Konflikte so zu begleiten, dass beide oder die Streitparteien oder die Kinder sich alle gesehen fühlen in ihrer Wahrheit, ja, in ihrer Wahrnehmung, dann öffnet es wieder den Raum, dass sie Lösungen finden, ja. Dann werden sie gesehen, dann beruhigt sie ihr Nervensystem, dann können sie auch wieder runterfahren, dann kann man einfach miteinander reden und das ausreden, weil ein Konflikt ist eigentlich nichts anderes wie zwei Bedürfnisse, die gerade aufeinander prallen. Es ist nicht mehr, nicht weniger, und die Kinder können es aber noch nicht so aushandeln. Die können das noch nicht so argumentieren und nicht so ausdrücken. Und da dürfen wir sie unterstützen und ihnen dabei helfen, dass sie ja für sich einsprechen, für sich dastehen, selbst wahrnehmen, was ihnen wichtig ist, aber auch den anderen, das Gegenüber hören und wie der das wahrgenommen hat. Und wie der das gesehen hat. Und für mich war das so ein entscheidender Moment, als bei uns mit meinen Jungs gab es also einen Konfliktmoment, wo mein älterer Sohn ein Buch gelesen hat, und dann hat er das Buch aufs Bett gelegt und ist auf die Toilette gegangen, und mein jüngerer Sohn hat sie gedacht, ah cool, da liegt ein Buch, ich fange an zu lesen. Und als dann der ältere Sohn zurückgekommen ist von der Toilette, hat er einen großen Streit gegeben, so, wow, wie kannst du nur, das ist mein Buch und ich habe gelesen und da, und war halt total im Dings. Und wenn ich jetzt so gesagt hätte, wenn ich jetzt nur den Moment gesehen hätte, dann wäre natürlich der Ältere der Böse, der Täter, der was jetzt da ausrastet wegen dem Buch. Aber wenn ich mit dieser Haltung reingehe, hey, okay, was war da jetzt los? Wo stehst du? Was ist jetzt deine Wahrnehmung? Was ist jetzt deine Wahrheit? Dann kann ich auch dieses Ganze rundherum erfahren, und dann macht sich auch mein Blick weiter, und somit kann ich halt auch viel leichter Lösungen schaffen für die Kinder.
Ja, systemische Blickwinkel, den kann man aber manchmal bei Eltern nicht voraussetzen.
Ja, komm, gib's mein Buch.
Gut. Birgit, einen Satz habe ich noch. Der letzte soll das für heute sein. Und zwar lautet der: Ich vergebe mir. Hört sich tatsächlich wieder für mich eher so an wie ein Mantra, was man sich vielleicht jeden Abend selbst sagen sollte, oder? Wir haben zum Anfang des Gesprächs hast du ja auch gesagt, wir Eltern neigen dazu, einfach zu perfekt zu sein. Ist es schließt sich da der Kreis mit dieser Frage, mit diesem Satz?
Aus meiner Sicht schließt sich da der Kreis, ja, weil wir alle machen Fehler, und Fehler machen ist menschlich, und Fehler sind ja auch, ne, umgekehrt diese Helfer, ne, die uns einfach den Weg zeigen, wo wir vielleicht noch wachsen dürfen, wo es vielleicht noch besser oder schöner werden darf. Und ich vergebe mir, finde ich ganz, ganz wichtig, weil wir oft so in dieser Schuld- und Schamfalle dann landen, wenn wir Fehler machen, wenn wir unser Kind gemein behandelt haben, wenn wir es angeschrien oder geschimpft haben, dann suhlen wir uns oft so in dieser Schuld und so, oh mein Gott, jetzt habe ich alles verdorben und meine Bindung zum Kind ist für immer verloren, und bleiben aber dann da fest, ja. Und wenn ich aber in die Vergebung gehe und sage, okay, ja, das war jetzt nicht optimal und ich vergib mir jetzt und ich komme jetzt in die Verantwortung, dann kann ich ja was verändern. Ja, wenn ich da in dem Schuldgefühl da herumbade und suhle, dann komme ich nicht weiter, dann komme ich nicht vorwärts. Und wenn ich mir vergebe, dann ist es der erste Schritt, dass ich in die Verantwortung kommen kann. Und in die Verantwortung kommen heißt eben, ja, ich kaufe mir halt vielleicht mein Buch, ich gönne mir vielleicht einmal ein Coaching oder ich schaue mal genauer hin und reflektiere, was mich da immer wieder so aufregt oder was mich immer wieder so aktivieren lässt. Und man beginnt dann so den Schritt, dass man ja sich auch Zeit gönnt, an sich selbst zu arbeiten, ja. Und ich finde immer, unsere Kinder sind unsere größten Lehrmeister, und die besten Persönlichkeitsentwickler, weil sie uns einfach so beinhart spiegeln, was wir eben vielleicht noch auflösen dürfen oder wo wir einfach noch ein Stückchen wachsen dürfen. Genau, aber da ist halt einfach dieses zuerst, dass ich einchecken, zuerst ein Stück weit in die Vergebung zu gehen, ja. Muss ja nicht gleich alles sein, sondern einfach so einen kleinen Schritt auf sich selbst zuzugehen und zu sagen, ja, ich bin jetzt auch gerade dabei, ich bin auch gerade das erste Mal Mama von einem Kind oder von zwei Kindern oder von drei Kindern in dem und dem Alter und ich darf auch wachsen und ich darf auch jeden Tag ein Stückchen mehr lernen.
Oder Papa.
Genau. Papa.
Gibt es denn eine Art Gebrauchsanleitung für dein Buch? Weil wie verinnerliche ich denn 50 Sätze, um sie dann dementsprechend in den jeweiligen Situationen parat zu haben? Weil wir sind ja Gewohnheitstiere, wir verfallen ja relativ schnell dann alten Mustern und dann haben wir plötzlich wieder die Sätze, die wir eigentlich gar nicht sagen wollten, da.
Also ich empfehle das Buch schon von vorne bis hinten einmal durchzulesen. Und vor allem das erste Bereich, das Thema der Bindung ist sehr entscheidend, weil auf das baut halt ganz viel auf. Also das Thema der Bindung, das auf jeden Fall zu Beginn lesen und dann gerne auch einmal reinblättern, zu suchen, was man gerade braucht. Aber dieses Bindungsthema ist so der Grundstock, ja, das Fundament, damit alles andere logisch ist, was ich eben da beschrieben habe, ja, weil es geht ganz viel um diese Bindungsarbeit, um die Bindungswurzeln, die Bindungsstufen zu verinnerlichen. Was ist Bindung überhaupt? Und wie kann ich mit meinen Worten verbindend sein und nicht trennend sein?
Und ist das ein Ratschlag, den du generell geben kannst? Oder wir sind ja ein Papa-Podcast und du hast jetzt sehr viel Erfahrung ja auch im Elterncoaching. Gibt es da bei Vätern irgendeinen Schwerpunkt, wo du sagst, da haben wir Väter gerade Nachholbedarf in dem Bereich?
Ich glaube, es ist wirklich sehr individuell zu betrachten. Und ich finde, es ist wichtig, dass man auch unsere Stärken sehen, ja. Nicht jedes Elternteil muss gleiche Stärken haben, ja. Also wir haben oft so diesen Anspruch, dass dann jeder perfekt die Wut begleiten muss oder jeder perfekt die Trauer begleiten muss. Und na, die Eltern dürfen da auch unterschiedlich sein und wir dürfen da auch unsere Stärken anerkennen und die auch leben. Weil vielleicht ist es ja die Wut, die der Vater oder die Mutter besser begleiten kann, dann ist es sozusagen quasi der Job von dieser Person. Aber dann Schabernack machen oder irgendeinen Blödsinn machen oder sporteln oder sonst was ist vielleicht für den anderen wieder interessanter. Und das finde ich schön, wenn man sich das auch immer wieder vergegenwärtigt, dass man sagt, hey, wir müssen nicht gleich, komplett gleich reagieren und jeder hat seine Stärken und jeder hat auch so seine Blindspot. Und ja, da auch an einen Strang zu ziehen, obwohl es nicht gleich ist, ja.
Ja, obwohl es natürlich schon schön wäre, wenn der Vater auch Gefühle regulieren könnte, sage ich mal, oder? Also ich glaube, jeder Vater würde ad hoc sagen so, ja, ich bin dann eher für die Aktivitäten zuständig und für die Gefühlsregulierung, das macht meine Frau. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen gelernt und auch geprägt, ne? Da wollen wir ja so ein bisschen von raus. Also ich glaube auch stark, dass man auch, wenn das vielleicht nicht mein vorderstes Talent ist, dass ich das auch hinkriege, auch als Elternteil.
Sicher. Es ist natürlich erlernbar und natürlich ist für vielleicht Männer schwieriger, so in diese Weichheit zu kommen, in diese Verletzlichkeit, weil die, also meistens sind ja so groß geworden, hey, Indianer kennt keinen Schmerz und da muss man durch und da muss man die Zähne zusammenbeißen. Das ist ja das, was ja die Jungen ja viel mehr gehört haben als wie Mädchen in der Vergangenheit, ja, und die Vorgenerationen. Und somit ist natürlich diese harte Schale oft noch härter, ja. Und da ist es schön, wenn man immer wieder so ein bisschen andockt und ein bisschen auch natürlich Neues erfährt. Was macht das Kind? Was macht Regulation? Wie wichtig ist das fürs Kind, für die Widerstandsfähigkeit? Und vielleicht gelingt es dann das eine oder andere Mal besser.
Gut, wir bleiben bei Gefühlen und ich komme mal zu unserer Abschlussfrage. Die ist nämlich immer die gleiche. Und zwar gibt es auf Spotify eine echte Papa-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Jeder Gast darf sich ein Lied wünschen, das idealerweise vielleicht zum Thema der Folge passt, kann aber auch ein Ohrwurm sein. Und ich meine, wenn nicht Musikgefühle auslöst, was dann? Ne? Also, insoweit, jetzt bist du dran, Birgit. Welches Lied darf auf unsere echte Papas-Playlist von Spotify? Hast du eine Idee?
Ja, lang überlegt, aber ich habe mir dann doch gedacht, also dass es nicht ganz so kitschig ist, aber ich würde Seom, wir sind immer hier, nehmen. Und ich mag dieses Lied einfach, weil das nochmal so klar macht, es geht so um dieses Dasein, um diese Präsenz von uns, unsere bedingungslose Liebe, unserem Kind immer wieder zu geben und zu zeigen. Und dass wir ja einfach mit einem weichen Blick, mit einem weichen Herzen auf unsere Kinder schauen und dass wir uns da immer wieder drauf besinnen und ja, dieses Wohlwollen ein Stück weit größer machen dürfen für unsere Kinder und natürlich auch für uns.
Ich kenne den Song nicht, aber du hast mich jetzt neugierig gemacht.
Ach, okay. Seom, wir sind immer hier.
Gut, okay. Und jetzt muss ich noch einmal nachhaken. Das hätte auch ganz gerne ein ganz kitschiger Song sein dürfen. Also, wenn du noch einen zweiten in petto hast, dann
okay,
gerne raus.
Ganz
wir können auch mit Kitsch leben.
Der ganz kitschige ist Für die Liebe von Die Berge.
Kenne ich auch nicht, aber werde ich bald kennenlernen, oder Flo? Und das ist doch auch in Ordnung. Du bist ja unser DJ hier, wenn wir zwei Lieder, wenn wir zwei Lieder auf die echte Papas Playlist von Spotify setzen, die man, Achtung, jetzt kommt etwas Werbung in eigener Sache, die man abonnieren kann, genau wie unseren Podcast natürlich. Abonnieren, anhören, weitersagen, bewerten, downloaden. Alles, was das Podcaster-Herz begehrt. So, und wo wir gerade Werbung machen, Birgit. Über dein Buch haben wir schon geschrieben. Alle, die uns nicht nur hören, sondern auch sehen. Ich halte es kurz mal in die Kamera. 50 Sätze, die es Eltern leichter machen in jeder gut sortierten Buchhandlung. Wenn man damit durch ist und denkt so, ich hätte gern noch Satz 51 oder 52, die du sicher auch noch auf Lager hast, vermute ich mal. Wo findet man dich am besten? Also jetzt virtuell eher. Gibt es eine Social-Media-Plattform, die du bevorzugst? Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
Ich bin auf Instagram, aber auch auf YouTube. Und ich habe auch eine kostenlose Eltern-Community auf der Plattform School. Die ist mittlerweile wirklich schon sehr groß. Da geht es um eben das Thema friedvolle Elternschaft. Da gibt es eben ganz viel Goodies, einen kleinen Minikurs von mir. Das ist einfach so das erste Kennenlernen, was so meine Arbeit betrifft. Und dann gibt es auch eine Community, die noch tiefer einsteigt, wo ich dann ganz viel begleite, wo ich eben dann Coachings gebe, Fragestunden, eigene Programme mache. Das ist eben dann die Bindungspioniere. Und da geht's so ins Eingemachte, in die Tiefe.
Genau. Okay, das heißt, dort würden wir auch erfahren, wenn es ein zweites Buch gibt. Also ja. Sätze 51 bis 100.
Stimmt, ja. Genau, genau.
Und du sammelst wahrscheinlich schon?
Fürs nächste Buch?
Ja, für die
Ich weiß nicht. Ja, es ist, glaube ich, es ist jetzt mal gut. Das Buch darf jetzt mal raus und in die Welt kommen und alles andere wird sich ergeben.
Okay, gut. Dann habe ich eigentlich nur noch einen Satz zu sagen. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, bei den echten Papas.
Vielen Dank.
Mit deiner Expertise und deinem Know-how. Ist ja eigentlich das gleiche, Expertise und Know-how, ne? Egal.
Dankeschön
und,
für die Einladung.
War ein total schönes Gespräch und ich habe viele Sätze und auch viele Haltungen mitgenommen.
Das freut mich. Herzlichen Dank. Danke.
Vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder und alle anderen hören wir hoffentlich in zwei Wochen wieder.
Genau.
Bis dann.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.